Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Als Pontes-Institut bauen wir Brücken zwischen Denken und Glauben und das bedeutet vor allem, dass wir zeigen möchten, dass man sein Gehirn nicht abschalten muss, um an Gott zu glauben. In der heutigen Folge geht es deswegen um ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich Glaube und Wissenschaft. Hat die Wissenschaft Gott widerlegt? Genau das wollen wir uns heute anschauen und dafür könnt ihr meinem Kollegen Chris zuhören. Viel Spaß dabei.
Die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit, oder? Die Wissenschaft hat doch längst bewiesen, dass es keinen Gott gibt. So oder so ähnlich kann man das immer mal wieder hören. So eine Vorstellung hat man vielleicht im Kopf, gerade wenn es darum geht zu überlegen, wie passen eigentlich religiöser Glaube, gerade der christliche Glaube, aber auch die naturwissenschaftliche Methode, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zusammen. Ist das nicht letztlich ein Widerspruch? Also entweder ich glaube, ja vielleicht blind, dass irgendwo irgendein Gott sitzt. Ja, oder ich verlasse mich auf mein eigenes Denken, mein Hirn, unser Forschen, den naturwissenschaftlichen Fortschritt. Aber beides zusammen, das geht doch nicht. So hört man das jedenfalls immer wieder, so begegnet mir das immer wieder. Und auch ich habe mir so zu Beginn meiner Glaubensreise, als ich begonnen habe, mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, diese Frage gehabt, wie passt es denn zusammen? So Glauben auf der einen Seite, Denken, der eigene Verstand auf der anderen Seite. Darum soll es heute gehen. Kurze Einführung erstmal, ja, was heißt eigentlich Glaube? Also, ne, wir haben gelernt, beim akademischen Arbeiten definieren wir erstmal, was heißt Glaube, was heißt eigentlich Wissenschaft, von was redet man hier eigentlich? Und das ist schon das Erste, was ich oft feststelle, dass unter Glaube ganz oft so ein bisschen verstanden wird, ja, das ist halt das alles, was ich eben nicht beweisen kann. Was ich nicht sehen kann, was ich nicht erforschen kann, das muss ich eben einfach glauben. Also Glaube in der, mehr Wortbedeutung her, etwas, was erstmal blind ist. Wofür ich vielleicht, anders gesagt, keine Gründe habe, keine objektiven Gründe. Und das ist mir ganz wichtig, erstmal zu sagen, das ist nicht der christliche Glaube. Das ist nicht wie auch Bibel, wie ein christlicher Gläubiger, wie ich das bin, das Glaube definieren würde. Die Bibel redet viel mehr davon, dass Glaube, so auch vom Griechischen her, pisteuen, ein Vertrauen ist. Das ist auch ein Überzeugtsein. Also das ist eher die Richtung, ein festes Vertrauen, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht unbedingt sehen muss. Aber das heißt nicht, dass es nicht gute Gründe dafür gibt. Das heißt also, es ist nicht blind. Und der christliche Glaube hat erstmal auch mit einem Vertrauen in eine Person zu tun, nämlich in Jesus Christus, mit der Person Gottes. So wie ich gute Gründe habe, meiner Frau zu vertrauen, obwohl ich nicht alles 100% weiß, gerade was die Zukunft bringt, mich nicht 100% in sie hineinversetzen kann. Aber es geht über ein Kennenlernen. Ich kann dennoch vertrauen und mein Vertrauen hat gute Gründe. Und genau diese guten Gründe gibt es auch beim christlichen Glauben. Also es geht nicht am Verstand vorbei, aber natürlich, weil wir von Gott reden, von den größten Dingen reden, auch ein Stück weit über meinen Verstand hinaus. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Verstand nicht einsetzen kann, um diesem Gott auch näher zu kommen. Gerade in diesem Thema Glaube und Wissenschaft. Was heißt Wissenschaft? Vor allem eben Bereich Naturwissenschaft, da scheint es oft am meisten auch zu kollidieren. Was sagt denn jetzt physikalische Erkenntnisse, biologische, chemische Erkenntnisse darüber? Und kann die Wissenschaft, die Naturwissenschaft darüber überhaupt was sagen? Nun, wie arbeitet Naturwissenschaft? Da geht es erstmal um Empirie, da geht es um Experimente, um Beobachtung und vor allem auch um wiederholbare Experimente. Und das finde ich ganz wichtig, denn gerade wenn es so um Themen geht, die den Glauben sehr stark betreffen, jetzt reden wir mal besonders vom christlichen Glauben, der eine starke historische Wurzel hat, also der stark historische Ereignisse als Grundlage hat, historische Behauptungen aufstellt, wie das eben ein Gott Mensch geworden ist, vor etwa 2000 Jahren in einem ganz konkreten Gebiet dieser Welt. Das sind historische Behauptungen. Die muss ich erstmal auch historisch nachvollziehen. Erstmal nicht so sehr naturwissenschaftlich, weil die Naturwissenschaft eben mit Beobachtung und wiederholbaren Experimenten arbeitet. Und so eine Auferstehung, die ist ja gerade etwas ganz Besonderes, etwas sehr Einmaliges. Deswegen reden wir ja auch von diesem extremen Wunder und diesem ja krassen Moment in der Weltgeschichte, das kann ich erstmal nicht naturwissenschaftlich erforschen. Also wir haben es bei der Naturwissenschaft erstmal um einen Erkenntnisgewinn zu tun, eine Methode zum Erkenntnisgewinn, die natürlich erstmal ein bisschen auf Wiederholung beruht und empirisch ist, Beobachtung bedeutet. Und Glaube ist nicht so sehr erstmal auf dieser Ebene, dass ich sage, durch Glaube erfahre ich Dinge. Glaube ist erstmal auch auf einer anderen Ebene eine Weltanschauung. Wie erkläre ich mir denn das große Ganze? Und das widerspricht also auf der Ebene schon der wissenschaftlichen Methodik überhaupt nicht. Was da noch ein bisschen mit reinspielt, ist auch die Frage, was denke ich denn, wenn ich Gott sage? Also wenn ich frage, hat die Wissenschaft Gott begraben? Hat die Wissenschaft Gott widerlegt? Welches Gottesbild meine ich da? Was meine ich, wenn ich das Wort Gott benutze? Und da ist ganz oft auch ein bisschen so die Vorstellung, ja, von so einem Lückenbüßergott, der vielleicht herhalten muss, wenn mir als Mensch noch Erklärungen fehlen. Ja, wie früher, wenn die Physik, die physikalischen Erkenntnisse noch nicht so weit fortgeschritten waren, der Mensch hatte Angst vor Gewitter und Donner. Naja, konnte er sich nicht erklären, da hat er das vielleicht Gott genannt oder hat sich da eine Gottheit vorgestellt, die vielleicht wütend wurde und den Donner geschickt hat. Jetzt brauchen wir das nicht mehr, weil wir wissen, wie das physikalisch funktioniert. Also haben wir diesen Gott abgeschafft. Und das hat auch gute Gründe, aber das ist auch nicht der Gott, von dem ich rede. Gott, wie ich ihn meine, wie der christliche Glaube ihn versteht, ist jemand, der nicht in diesem System drin steckt. Gott steckt nicht innerhalb dieser Schöpfung, wie er hier irgendwie Wolken zum Donnern bringt, sondern Gott ist der Schöpfer, er steht außerhalb seiner Schöpfung, außerhalb unserer Dimensionen, er ist größer als die ja, naturwissenschaftlich beschreibbare Welt, kann aber eingreifen und hat sie vor allem geschaffen. Das heißt, ich kann ihn aber genauso wenig so finden in den naturwissenschaftlichen Phänomenen, ihn wirklich so packen, in eine Schublade pressen. Genauso wenig, wie ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Van Gogh oder Leonardo da Vinci innerhalb ihrer Gemälde finden könnte. Selbst wenn es ein Selbstporträt wäre, wäre es lediglich ein Hinweis, wie Van Gogh vielleicht ausgesehen hat, wie Da Vinci ausgesehen hat. Aber uns ist klar, es ist nicht wirklich die Person von Da Vinci in diesem Gemälde. Gott ist größer, Gott ist außerhalb von dem Ganzen. Wir haben es also nicht mit einem kleinen Gottesbild zu tun, der irgendwie widerlegt werden kann. Die Naturwissenschaft ist beschränkt auf unsere Dimensionen hier, was wir erfassen können. Und somit, weil Gott da nicht drinsteckt, nicht beschränkt ist dadurch, können wir ihn auch niemals naturwissenschaftlich beweisen, aber auch nicht das Gegenteil beweisen, auch nicht beweisen, dass er nicht existiert mit dieser Methodik. Dass Naturwissenschaft und Glaube sich nicht ausschließen, das sehen wir auch immer wieder in der Geschichte. Wir sehen immer schon, dass es gläubige wie auch atheistische Wissenschaftler gibt. Also gleiche Arbeiten, gleiches, ehrgeiziges, neugieriges, leidenschaftliches Forschen auf allen Seiten, egal erstmal, wie ich weltanschaulich denke, ob ich einen Glauben an einen Gott habe oder glaube, dass dieser Gott nicht existiert. Beide Menschengruppen können wunderbare Wissenschaftler sein. Ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel vom Human Genome Project zwei Leiter, Francis Collins und Francis Crick, die DNA entschlüsselt haben, beide genau die gleiche Arbeit vollzogen haben. Wissenschaft auf Weltniveau, sogar gleicher Vorname, gleiche Initialen, gleiche Arbeit. Francis Crick ist im Laufe seines Lebens aber Atheist geblieben. Er hat gesagt, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da ein Gott dahinter steckt. Francis Collins ist als Atheist gestartet, aber ist gerade über seinen Staunen auch über die Tatsache der Komplexität des Universums, die Frage nach diesem genialen Computercode innerhalb der DNA, dieser Information, aber auch über Fragen wie kann ich als Menschheit eigentlich überlegen, was ist gut, was ist falsch, was ist der richtige Weg, also auch über moralische Fragen, einen moralischen Maßstab für alle Menschen, so zum Nachdenken gekommen und hat gemerkt, nee, da muss es einen Gott geben. Man hat ein tolles Buch geschrieben, auch The Language of God, auch über seine DNA-Forschung, die Sprache Gottes. Stephen Hawking, ein brillanter Wissenschaftler, der hat nicht an Gott geglaubt, der hat sogar mal gesagt, der Glaube ist ein nettes Märchen für Menschen, die Angst vor der Dunkelheit haben. Cambridge-Professor, also hochintelligent, der eine glaubt, der andere nicht. John Lennox von Oxford, also da ist ja immer ein bisschen die Konkurrenz zwischen Oxford und Cambridge, wer ist jetzt die beste Uni der Welt gerade in diesem Jahr? Also können wir mal davon ausgehen, ungefähr gleich intelligente Menschen. Der eine glaubt, der andere nicht. John Lennox hat es einfach umgedreht, hat gesagt, der Atheismus ist ein nettes Märchen für die, die Angst vor dem Licht haben. Das sind natürlich keine Argumente. Das sind einfach witzig gemeinte, polemisch gemeinte Behauptungen. Aber sie beweisen letztlich nichts. Es sind keine Argumente. Aber wir haben immer schon gleiche Wissenschaft, aber unterschiedliche Glaubensansätze. Das schließt sich erstmal nicht aus. Wissenschaft und Glaube sind in der Ebene keine Gegensätze. Wir sehen auch, dass die großen Pioniere der Naturwissenschaft sogar allesamt auch gläubige Menschen waren. Allen voran Newton, der ja quasi so das erste große naturwissenschaftliche Werk geschrieben hat, die Principia Mathematica. Und er hat eben nicht gesagt, oh, jetzt habe ich die Schwerkraft entdeckt, jetzt brauche ich Gott nicht. Der hat ganz grundlegend anders gedacht. Er hat gesagt, es ergibt total Sinn, dass ich nach Naturgesetzen suche, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Naturgesetzgeber gibt. Dass nicht alles Zufall ist, dass nicht alles Willkür ist im Universum, nein. Es gibt einen intelligenten Schöpfer, der Ordnungen in diese Natur hineingesetzt hat. Deswegen ist es keine Zeitverschwendung, wenn ich nach Naturordnungen suche. Und in seinem Hauptwerk da, Principia Mathematica, das sagt Newton so sinngemäß, dass er sich wünscht, dass seine Forschungen, seine Ergebnisse auch dazu dienen, dass wir mehr über diesen Gott staunen. Es hat ihm sogar geholfen, eigentlich mehr fasziniert zu sein, je mehr er auch erfahren hat, wie genial und großartig diese Ordnungen dieses Gottes sind. Hat sich nie ausgeschlossen. Einstein hat auch mal sinngemäß gesagt, das Unbegreiflichste im Universum ist seine Begreifbarkeit. Dass er überhaupt auf seinem Blatt Papier durch mathematische Formeln dieses Universum beschreiben kann, dass die Planetenbahnen und alles andere sich durch unser Hirn ja begreifen lassen. Das ist schon mal das Unbegreiflichste. Dass wir da irgendwie eine Connection haben, dass es irgendwie möglich ist, diese Ordnungen zu erfassen. Das ist ja fast schon was Wundersames. Glaube und Wissenschaft sind beide nötig, um diese Wirklichkeit zu erfassen. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Ich bin immer Fan von einfachen Beispielen und da kann man sich einfach mal vorstellen, man kommt in die Küche nach Hause und sieht dort seinen absoluten Lieblingskuchen stehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Naturwissenschaft kann uns alle Fragen beantworten. Also nimmt man sich diesen Kuchen mit ins private Chemielabor in den Keller und mit Gaschromatographie und Experimenten wird man nach einigen Tagen ganz genau sagen können, wie viel Butter drin ist, wie viel Mehl, wie viel Zucker, bei welcher Temperatur und wie lange der Kuchen gebacken wurde. Also man hat einen sehr, sehr großen Erkenntnisgewinn aus der Naturwissenschaft über diesen Kuchen. Aber längst nicht alle Fragen können beantwortet werden. Was ist mit der Frage, warum wurde dieser Kuchen gebacken? Was ist mit der Frage, wer hat diesen Kuchen gebacken? Das sind ja eigentlich auch Fragen, die unser Leben so bereichern, die so tief gehen. Und da hat die Naturwissenschaft natürlich überhaupt keinen Zugang zu. Erst wenn der Bäcker, die Bäckerin, der Schöpfer in der Küche erscheint, auftaucht und sich offenbart, mal theologisch gesprochen, sich zeigt und erzählt, warum und wieso. Erst dann habe ich alle Antworten rund um diesen Kuchen erhalten. Ich habe dir einen Kuchen gebacken, weil ich dir eine Freude machen wollte. Wir brauchen beides, Glaube und Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft zeigt uns, wie die Dinge funktionieren. Glaube, die Weltanschauung dahinter, die Geschichte dahinter, zeigt uns die Bedeutung der Dinge, das Warum und Wozu. Auch das ist was immer mal wieder auftaucht, so ein bisschen die Vorstellung, dass früher oder später die Naturwissenschaft alle Fragen beantwortet werden kann. Dann taucht vielleicht trotzdem noch so ein bisschen der Vorwurf auf, auch die jetzige Gottesvorstellung ist immer noch so ein bisschen Lückenbüßergott. Früher oder später wird die Wissenschaft alle Fragen beantworten können. Wir müssen nur lang genug warten. Ich glaube, dass wir nicht lang genug warten müssen oder lange warten müssen, um diese Antwort darauf zu finden, ob das stimmt. Ich glaube, dass man das auf der philosophischen Ebene sehr klar beantworten kann, dass das so einfach eben nicht geht. Also wenn ich behaupte, die Naturwissenschaft kann uns alle Fragen beantworten, oder anders ausgedrückt, die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit, früher oder später werden wir dadurch alles wissen, was wir heute vielleicht noch dem Glauben zuschreiben oder der Übernatürlichkeit, dann muss ich feststellen, dass das keine naturwissenschaftliche Aussage ist. Die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit. Diese Aussage kann ich naturwissenschaftlich nicht überprüfen. Das ist keine Aussage der Naturwissenschaft, sondern der Philosophie vielleicht, der Wissenschaftsphilosophie. Das bedeutet, hier implodiert eigentlich dieser ganze Versuch, der Naturwissenschaft eine sehr hohe Bedeutung zuzuschreiben. Die ist genau wichtig, ist gut, wir profitieren davon, von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, von modernem Fortschritt, medizinischem Fortschritt und so weiter. Aber die Naturwissenschaft selbst kann uns nicht alle Fragen des Menschseins beantworten. Was ist mit Sinn, mit Bedeutung, mit Liebe, mit Freundschaft? All diese Themen, die unser Leben eigentlich so reich machen und so wichtig machen. Das ist ein ganz, ganz anderes Feld. Also wir sehen hoffentlich, ich hoffe, dass ich das bisher zeigen konnte, dass sich Naturwissenschaft und Glaube überhaupt nicht ausschließen. Sie sind nicht verfeindet, sie kämpfen nicht gegeneinander, sie bereichern und ergänzen sich gegenseitig. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, jetzt zum Ende dieser Folge, und nochmal zeigen, dass sogar der Glaube meiner Meinung nach eine viel bessere Grundlage dafür darstellt, sogar Wissenschaft zu betreiben. Also nicht nur sind Glaube und Wissenschaft keine Widersprüche, sondern der Glaube ist sogar die bessere Grundlage für Wissenschaft. Und Naturwissenschaft kann uns sogar Indizien liefern dafür, dass es einen Gott gibt, dass das sogar sehr plausibel ist. Der Glaube als bessere Grundlage. Alvin Plantinga, ein amerikanischer Religionsphilosoph, hat das sogenannte Evolutionary Argument Against Naturalism bekannt gemacht. Zum ersten Mal so richtig formuliert. In dem sagt er im Grunde, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles nur durch ungesteuerte, zufällige Prozesse der natürlichen Selektion entstanden ist. Also wenn es wirklich nur die materielle, natürliche, physikalisch, biologisch beschreibbare Wirklichkeit gibt, dann bedeutet das ja, dass alles, auch mein eigenes Gehirn, meine eigenen Gedanken, letztlich nicht gesteuert sind, sondern per Zufall gelaufen sind, per Zufall entstanden ist, auf Zufallsprozessen beruht. Welchen Grund habe ich dann, meinem eigenen Denken wirklich zu vertrauen? Sollte ich nicht da sehr, sehr skeptisch sein bei den eigenen Resultaten des Denkens, wenn alles nur Zufall ist? Wenn es letztlich nicht um Wahrheit geht bei meinem Denken, sondern ums biologische Überleben. Das Evolutionary Argument Against Naturalism. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ein intelligenter Gott hinter allem steht, der kreativ ist, der uns informiert, der ordnet, der auch mich mit meinem Hirn in einer gewissen Ordnung erschaffen hat, dann darf ich mich ja darauf verlassen, dass die Wahrheit mir zugänglich ist, dass ich mich darauf verlassen kann, auf mein eigenes Denken. Und somit auch es logisch ist, dass ich mich darauf verlasse, wenn ich Naturwissenschaft betreibe, dass eben nicht alles Zufall ist, was ich da in meinem Oberstübchen denke. Man kann sich nur mal vorstellen, wenn wir uns einen Computer kaufen und wissen, dass da jetzt experimentell geforscht wurde und der jetzt auf Zufallsprozessen beruht. Ich glaube nicht, dass wir darauf unsere Steuererklärung schreiben würden oder unsere Abschlussarbeiten, Doktorarbeiten, wie auch immer. Ich glaube, wir wollen sehr wohl, dass das von ordentlichen Informatikern, von intelligenten Menschen programmiert wurde, dann verlasse ich mich darauf auch, dass das alles gut läuft. Jetzt muss man fairerweise sagen, Alvin Plantinga ist christlicher Theist, gläubiger Mensch. Aber spannenderweise haben dieses Argument auch andere bekräftigt. Zum Beispiel die Atheisten Thomas Nagel oder auch John Gray haben genau dieses Argument auch benutzt und sagen, ja, das ist wirklich eine Schwachstelle im atheistischen, rein humanistischen Denken, wenn wir alles nur rein natürlich beweisen oder erklären wollen. Da sehen wir eine ganz deutliche Schwachstelle. Und selbst wenn, und das füge ich vielleicht gern noch hinzu, weil das immer wieder auch in Gesprächen, die ich führe, aufkommt, selbst wenn ich vielleicht irgendwann mal alles rein biologisch, physikalisch erklären könnte tatsächlich, also auch vielleicht die Phänomene wie Bewusstsein, die Ich-Perspektive, die Qualia oder die Frage nach Seele und menschlicher Intelligenz, Persönlichkeit. Wenn ich alles letztlich vielleicht doch evolutionär erklären könnte, würde das keine Sekunde lang bedeuten, dass es Gott nicht gibt. Also auch da sind wir mit Glaube und Wissenschaft auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Ich könnte auch bei Mercedes-Benz monatelang Zeit verbringen in der Fabrik und den ganzen Prozess der Autoherstellung genau erklären, bis ich schließlich alles wüsste und sogar Besuchergruppen rumführen könnte. Die Erkenntnis über den Prozess, über das Wie, würde keine Sekunde lang bedeuten, dass es Carl Benz nicht gab, der sich das Ganze ausgedacht hat, der die erste Idee dazu hatte. Genauso wäre auch Gott niemals widerlegt, wenn ich nur ganz, ganz viel weitere naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen würde. Also Naturwissenschaft und Glaube, kein Widerspruch. Und letztens möchte ich auch noch dazu fügen, sogar durch die Naturwissenschaft finden wir Hinweise auf Gottes Existenz. Ich nenne jetzt mal nur zwei. Weitere Indizien finden wir dann auch in weiteren Folgen in dieser aktuellen Kopfknistern-Staffel. Herzliche Einladung dazu, noch weiter dran zu bleiben. Das erste Indiz, was ich gerne noch nennen würde, ist die Idee oder die Tatsache, dass dieses Universum laut modernsten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen einen Anfang hatte. Lange, lange, lange Zeit, die meiste Zeit eigentlich der Existenz der modernen Naturwissenschaft, ging man davon aus, dass das Universum war immer schon so da, es ist stetig, es ist ewig. Erst eben vor etwa 100 Jahren wurde es allmählich klar durch Entdeckung von Rotverschiebung, von der Anwendung der Relativitätstheorie, wurde es klar, dieses Universum expandiert. Und in der Folge wurde es dann natürlich offensichtlich, das Universum hat einen Anfang. Das wurde ja später dann auch mit Urknall benannt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was hat geknallt, was hat diesen Anfang verursacht? Also die Physik, die zeigt uns jetzt nichts über den Urknall hinweg. Und da sind wir dann aber sofort auch in metaphysischen Fragen. Und was da gerade Spannende ist, dass die Bibel ja schon lange, lange Jahrhunderte davon gesprochen hat, dieses Universum hat einen Anfang. Da heißt es nämlich ganz zu Beginn: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da waren wir ganz schnell dann auch in eben weltanschaulichen Fragen drin. Und das hat vielen atheistischen Naturwissenschaftlern erstmal gar nicht gefallen. Sir Arthur Eddington hat zum Beispiel im Magazin Nature sinngemäß gesagt, ja, dass er diesen Gedanken an den Beginn des Universums auf philosophischer Ebene eben abstoßend findet. Gerade weil es eben so stark zu religiösen Vorstellungen passt, dass Gott als erster Beweger hier etwas in Gang gesetzt hat. Aber hier treffen sich eben auch gerade christliche Offenbarung, christliches Weltbild und naturwissenschaftliche Erkenntnis auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise. Und für mich ein ganz starkes weiteres Indiz ist die vorhin schon bei Francis Crick ein bisschen angesprochene Tatsache, dass wir ja in jeder Zelle unseres Körpers diesen unfassbar spannenden, intelligenten Code vorfinden, unsere DNS, wo Leben verschlüsselt ist, wo Information da ist, wo Algorithmus da ist. Was ja ein großes Rätsel auch ist, wie kommt das zustande, ja, aus anorganischer Materie und dann schließlich eben das in Code verschlüsselte Leben. Und wenn ich mir dann aber den Gedanken ansehe, dass da ein Gott ist, der kreativ ist, der Geist ist, der das Wort ist, dass Geist und Persönlichkeit eben Materie vorangeht, laut christlichem Weltbild, dann ist es für mich eine ganz, ganz spannende Grundlage. Sobald ich irgendwo ja ein Wort lese, weiß ich sofort, das hat Bedeutung. Da steckt was drin und ich weiß sofort, da ist die Tinte nicht durch Zufall irgendwie auf dem Blatt geflossen, sodass sich da jetzt diese Worte und die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge geformt haben. Nein, ich schlussfolgere ja in Nanosekunden, dass da eine Person war, ein intelligenter Mensch war vor mir, der eben einen Stift zur Hand genommen hat und ein Wort auf dieses Blatt Papier geschrieben hat. Gerade weil ich als Person Bedeutung entdecke in diesem, ja, Tinte auf Papier. Dass es mehr ist als diese Materie des Papiers und der Tinte, da steckt Bedeutung drin. Und wenn das nur ein kleines Wort ist, weiß ich sofort, hier war eine Person am Werk. Und jetzt haben wir es bei der DNA, aber ja mit über 3 Milliarden solcher Buchstaben zu tun, Basenpaaren in der richtigen Reihenfolge mit einer Bedeutung, mit einer Information. Und das ist für mich schon ein ganz spannender Hinweis, eben, dass da auch eine Person, ein personaler, persönlicher Gott, seine Finger mit im Spiel hatte. Und jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesen Indizien um? Suchen wir, fragen wir nach Bedeutung, staunen wir darüber oder nicht? Wir laden auf jeden Fall auch mit Kopfknistern zum Staunen ein. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam suchen und da weitermachen. Und an der Stelle muss man eigentlich weitermachen, denn diese Indizien aus der Astrophysik, aus der Biologie, die deuten uns vielleicht erstmal auf die Tatsache hin, dass es da einen Schöpfer gibt, vielleicht einen wie auch immer gestalteten Gott. Die Frage ist natürlich dann auf zweiter Ebene, wie ist dieser Gott? Wie sieht er aus? Ist es vielleicht der Gott, den uns Jesus Christus vorstellt? Ist es der christliche Gott oder ein anderer? Und da muss die Suche weitergehen und da geht sie auch mit dieser Staffel weiter. Da darf ich mir andere Argumente anschauen. Da muss ich vielleicht auch mal die Naturwissenschaft verlassen und zum Beispiel in die Geschichtswissenschaft gehen und mir überlegen, welche Behauptungen stellt der christliche Glaube auf und welchen historischen Spuren kann ich dort nachgehen, wie zum Beispiel beim Thema der Auferstehung, was ja dann das Zentrum des christlichen Glaubens auch ausmacht. Ganz herzlichen Dank aber soweit bei dieser Folge fürs Zuhören und ich wünsche ganz viel Spaß bei der weiteren Suche.
Das war die Folge Kopfknistern zum Thema Wissenschaft und Glaube. Ich hoffe, du konntest was Neues mitnehmen. Falls du Fragen oder Anregungen hast, irgendwas, was du mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter kopfknistern@pontisinstitut.org und folg uns gerne auf Instagram und YouTube unter Pontis Institut. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!